Meiner Seite. Schön, dass ihr da seid, so zahlreich. Wird ja immer mehr, je weniger Pandemie, je mehr Leute und von Angesicht zu Angesicht. Ich kann wieder strahlende, lächelnde Gesichter sehen. Ja, manche haben vielleicht Jochen heute hier erwartet. Also ich bin der Jochen, der Heinz heißt. Und nächsten Sonntag predigt dann der Jochen, also der Heinz, der Jochen heißt, also irgendein anderer Heinz. Wir haben getauscht kurzfristig, also im Plan war es wohl noch so drin. Und ja, ich fange dir mal an. Ich muss hier, das ist irgendwie schön, euch zu sehen. Es geht ja um Paulus in unserer Themenreihe, die wir seit einigen Wochen und Monaten in unregelmäßigen Abständen verfolgen, um ja, man kann das jetzt mit der Überschrift bezeichnen, mit Paulus unterwegs oder Paulus auf seinen Missionsreisen. Und ich möchte, bevor ich mit der Predigt anfange, noch eine kleine Vorbemerkung machen. Also das, ich muss euch sagen, diese Apostelgeschichte, diese Verkündigung, die aufgeschriebene, berichteten Taten der Apostel, das, was Paulus tat, was in den Gemeinden geschah, was auf diesen Reisen passierte, das ist von einem so großen Detailreichtum, dass man, also ich bin da neu überrascht, wie viel da drin steckt. Also man versteht auch viel mehr, was in den Briefen denn hinterher den Gemeinden anempfohlen wurde. Und ich rate euch, das ist meine Empfehlung für eure Urlaubszeit, vielleicht fahren ja auch welche nach Griechenland und gucken sich die alten Städten an, lest das mal, die Apostelgeschichte, so am Strand, wenn ihr dann in Assos euch die Füße ins Meer haltet und da steht dann, und Paulus ging von Assos nach Troas zu Fuß. Also so, da bekommt das Ganze Gestalt. Und also ich will euch ein bisschen teilhaben lassen an meiner Begeisterung dessen, was da drin steckt. Vielleicht kommt das in der Predigt nicht ganz so raus, weil es ist halt eine Themenreihe. Und für den einen oder anderen eher was für den Kopf und wenig Gefühl und vielleicht auch weniger Heiliger Geist. Ich gehe davon aus, dass das heute die letzte Reihe in dieser Predigt ist. Ich bin mir da gar nicht sicher. Ich weiß gar nicht, worüber Jochen, der ist noch am Fragen, ne? Er weiß es auch nicht. Da sind wir schon zu zweit. Das macht ja alles nichts. Also wir haben über Paulus gesprochen, haben uns dabei seine erste Missionsreise etwas genauer angeschaut. Die Schwierigkeiten, mit denen er konfrontiert war und so weiter. Wir haben erfahren, mit welchen Aktionen er betraut war, wie er seine Aktionen geplant hat, die Art seiner Verkündigung, die Art der Beziehungen, die er zu den Menschen pflegte. Das ist so reichhaltig. Er hat immer ein einziges Ziel dabei verfolgt: Jesus groß zu machen. Niemals ging es ihm um seine eigene Person. Er nahm sich selbst zurück, stellte sich hinten an, ja, machte sich klein. Und warum? Weil Jesus der Dreh- und Angelpunkt, der Eckstein und das Fundament der Gemeinde sein sollte. Das war ein Kern. Und weil die Einzigartigkeit des kraftvollen Evangeliums, Gottes gute Nachricht eben, an uns verlorene Menschen in den Mittelpunkt des Geschehens gehört. Weil es nicht um das Programm eines Menschen geht, nicht um die Thesen und die Ausrichtung irgendeines charismatischen Führers. Also versteht das jetzt richtig. Es gibt Leute mit überregionalen Aufgaben und Diensten, Leute, die gute Bücher schreiben, die man auch gut lesen kann. Aber es geht nicht um diese Personen. Es geht immer um Jesus. Es geht bei Paulus immer nur um Jesus. Paulus wurde nicht müde, in seinen Schriften fortwährend und wiederholt die Liebe, die Kraft und die Herrlichkeit Gottes, die in Jesus Christus Mensch geworden war, hervorzuheben, zu preisen. Für Jesus Christus wollte Paulus die Menschen aller Völker gewinnen. Und das nicht nur für die Gemeinde, nicht für eine Kirche oder eine Glaubensbewegung. Es ging ihm eigentlich nie darum, dass Menschen einem begnadeten Führer folgten, sich an einer neuen Ideologie orientierten und fortan sich in sklavischer Abhängigkeit neuen religiösen Regeln unterordnen. Paulus großes Thema war die Freiheit, die wir in Christus haben können. Dafür gab er sich hin. Es ging ihm um die Regentschaft des auferstandenen Gottessohnes. Da ist noch ein kleiner Frosch drin. Entschuldigung, jetzt seid ihr vielleicht auch wach. Ihm ging es um Werte für die Ewigkeit, um konsequente Nachfolge. Paulus kämpfte für die Rettung der Völker, für die Verbreitung des Evangeliums bis hin an die Enden der Welt. Wir haben es von Simone schon gehört. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Und ich bin da bis ans Ende aller Tage. Jesu große Versprechungen, Verheißungen. Und er steht dazu. Und dafür nahm er einiges auf sich. Dafür gab er sich selbst hin. Auf seinen Reisen gründete Paulus eine ganze Reihe neuer Gemeinden. Bereits existierende hat er geformt, neu ausgerichtet, belehrt. Und das alles geführt und inspiriert durch die Kraft des Heiligen Geistes. Geführt und inspiriert durch die Kraft des Heiligen Geistes hat er den Gemeinden seiner Zeit konkrete Weisungen erteilt. Paulus hat entscheidend in ganz bestimmte und individuelle gemeindespezifische Situationen hineingesprochen. Also wenn man die Briefe liest, muss man immer denken, das war jetzt ein Problem in Korinth oder in Ephesus oder in irgendeiner anderen Gemeinde. Seine Briefe mit seinen Anweisungen wurden erforderlich, weil in den Gemeinden nicht immer alles rund lief. Die hatten ihre Probleme, ihre Verständnisschwierigkeiten. Wäre in den Gemeinden damals alles glatt gelaufen, wäre das Neue Testament mutmaßlich wesentlich dünner, wesentlich schlanker ausgefallen. Wir haben den Vorteil, wenn wir diese Briefe lesen, dass wir heute noch von den Fehlern, von den Irrtümern unserer geistlichen Vorfahren profitieren können. Sonst wüssten wir das ja gar nicht. Wir haben ja auch unsere Irrtümer, unsere Fehler, unsere Zweifel vielleicht auch an bestimmten Dingen. Und da ist es gut, dass es solche Schriften gibt, in die man hineinsehen kann, um Orientierung zu finden. Eine der bedeutendsten Gründungen an Gemeinden war die der Gemeinde in Ephesus. Sie wird in Apostelgeschichte 18 und 19 beschrieben. Wir erinnern uns, wir haben da schon mal im Frühjahr drüber gesprochen, Ephesus, große Stadt, Hafenstadt in der westlichen Ägäis, in der heutigen Türkei, bekannt für große Baukunst. Wir erinnern uns an den Tempel der Artemis. Ephesus war ein Schmelztiegel der Kulturen, ein Völkergemisch, nicht unähnlich heutiger Metropolen. Reisende aus aller Herren Länder kamen dorthin, trieben Handel, pflegten ihre Götter und Glaubensüberzeugungen, trafen sich mit ihren Landsleuten zum Wein abends in der Taverne an der Ecke. Aber Paulus war nicht der Gründer dieser Gemeinde in Ephesus. Sie geht auf dessen Mitarbeiter zurück, dem Ehepaar Priscilla und Aquila. Das waren Juden, die aus Rom nach Korinth ausgewiesen wurden, weil der Kaiser Claudius, der da damals gerade regierte, gesagt hat, aus Rom, ich will hier keine Juden sehen, fort mit ihnen. Da gingen sie nach Korinth, lernten Paulus kennen. Andere Geschichte, Paulus hat mit ihnen zusammen eine Reise angetreten, eben nach Ephesus. Die haben sich dort getrennt und Aquila und Priscilla lest es nach. Also es ist kompliziert, beziehungstechnisch lest es nach, haben dort eben die Gemeinde gebaut. Sie haben in Korinth eng mit Paulus zusammengearbeitet und ihn auf seiner Reise begleitet. Sie bleiben als Missionare in Ephesus und haben dort zusammen mit einem gewissen Apollos das Evangelium an den Mann und an die Frau gebracht. Also das ist jetzt nicht so mein Gegenstand, aber das ist auch, also weil das so vielfältig, so reichhaltig ist, hat man tatsächlich das Problem, das rauszuholen, was einem für heute wichtig erscheint. Und wir haben ja heute noch Wichtiges vor uns. Es dreht sich ja auch um Gemeindeleitung und ihr werdet sehen, es löst sich am Ende alles auf. Als Paulus das zweite Mal nach Ephesus kam, traf er, so heißt es im Neuen Testament, und wenn ich hier das Neue Testament zitiere, sind da die Texte der guten Nachricht hinterlegt. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie altes Deutsch oder mal der guten Nachricht. Das war die erste Bibel, die ich so gelesen hatte und sie ist mir irgendwie vertraut geblieben. Also es ist manchmal umstritten in manchen Passagen, gilt auch nicht als Übersetzung, sondern eher als Übertragung. Aber sei es drum, es ist auch Wort Gottes. Er traf auf einige Glaubensgenossen, das ist jetzt Apostelgeschichte 19, die Jesus als ihren Herrn angenommen hatten, aber über die Tauffrage noch nicht so richtig informiert waren. Also da dreht es sich um die Taufe des Johannes und die Taufe, die mit Jesus verknüpft war, ist jetzt auch nicht mein Thema. Mein Thema ist, dass Paulus umgehend seine Lehrtätigkeit aufnahm. Er predigte 3 Monate lang mit mäßigem Erfolg in der dortigen Synagoge. Nach 3 Monaten hat er gemerkt, hier sind viele Zweifler unterwegs, wo Menschen zum Glauben kommen, Simone, sind auch immer Zweifler da. Das war bei Jesus so, das zieht sich durch die ganze Welt. Vielleicht sind auch hier heute Morgen Zweifler da. Jesus kennt deine Zweifel. Jesus weiß, wo deine Fragen sind. Stell konkret die Fragen und ich bin mir sicher, dass sich das bewahrheitet, was ich glaube, dass wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Habe Mut, deine Zweifel auch zu äußern. Also ich habe auch meine Zweifel in manchen Fragen und wäre schön, wenn man auch mal darüber sprechen könnte. Zweifel sind nichts Schlechtes. Ja, und dann hat er die Glaubensgenossen aus der Synagoge rausgenommen und hat dann 2 Jahre lang in einem angemieteten Raum von einem gewissen Tyrannus, wird da berichtet, jeden Tag gepredigt. Also 2 Jahre jeden Tag. Jetzt gibt es so Künstler, zu denen gehöre ich nicht, die rechnen den aus, wenn er jeden Tag 4 Stunden mal 365. Also wie viel Predigtreihen das waren. Also, und wenn man weiß, dass Paulus eigentlich nur ein schmales Programm hatte, er hat nämlich immer nur über Jesus gesprochen, dann, also das muss sehr intensiv gewesen sein. Also jeden Tag. Allerdings steht da auch, dass die Bewohner der Region, der Provinz Asien, das war also die türkische Ägäisküste praktisch, also das ganze Einzugsgebiet von Ephesus, alle Bewohner der Provinz, Juden und Griechen, konnten die Botschaft hören. Kapitel 19, Vers 10. Die Gemeinde wuchs und entwickelte sich, erregte öffentliche Aufmerksamkeit. Es geschahen Wunder, Zauberbücher wurden verbrannt. Es kam auch zu Unruhen. Die hatten wirtschaftliche Hintergründe, verbunden mit Glaubensfragen. Die Verbreitung des Evangeliums jedenfalls entfaltete seine verändernde Wirkung. Es kam an bei den Menschen. Paulus machte sich erneut auf, die Gemeinden in der Ägäis zu besuchen. Es ging nach Troas, es ging per Schiff nach Philippi. Und es war seine letzte Reise, sein Fernziel war dann Jerusalem. Da hat er dann eine Begegnung, die ihn dann später nach Rom führte. Das ist, lest einfach und lasst es auf euch einwirken. Es war eine Abschiedstour. Nach Ephesus führte diese Reise nicht mehr. Er unterbrach sie auf dem Weg nach Jerusalem in Milet. Das ist etwa 50 Kilometer von Ephesus entfernt und ist heute eine Ruinenstadt. Von hier schickte er eine Nachricht an die Ältesten der Gemeinde in Ephesus mit der Bitte, zu ihm zu kommen. Paulus stand unter erheblichem Zeitdruck, weshalb er darauf verzichtete, selbst diese 50 Kilometer hinter sich zu bringen. In Milet hielt er eine wichtige und entscheidende, wie ich finde, Abschiedsrede, die auch für mein Leben und für das Leben manch anderer von bestimmter Bedeutung geworden ist. Das erzähle ich euch gleich. Deutlich wird eins, was die Gemeinde in Ephesus betrifft. Von den zaghaften Anfängen des Gemeindeaufbaus bis hin zu diesem Zeitpunkt, als Paulus nach den Ältesten sandte, an die Pastoren, an die Gemeindeleitung, hat sich Ephesus zu einer großen Gemeinde entwickelt, zu einer Gemeinde, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, eine bestimmte Rolle spielte. Und als die Ältesten kamen, die Gemeindeleiter, die Pastoren, richtete er sein Wort an sie. Ihr wisst, wie ich bei euch gelebt habe, sagt er. Ihr wisst, wie ich bei euch gelebt habe. Ihr kennt mich. Also ich war ja täglich bei euch. Wir haben Gemeinschaft gehabt. Ihr wisst, wie ich bei euch gelebt habe. Mit ganzer Hingabe habe ich für den Herrn gearbeitet. Das klingt wie eine Rechtfertigung. Aber er wollte wahrscheinlich nur deutlich machen, ich habe nur ein großes Motiv, Jesus groß zu machen. Manchmal unter Tränen und in großer Notlage. Das stimmt, wenn man liest, was da passiert ist, war das keine einfache Kiste für Paulus. Das war richtig schwierig. Also da ist das, wenn heute einer von den Christen irgendwie im Rahmen der Pandemie von einer Verfolgungslage spricht, der sollte mal nicht nach China gucken, das ist nicht so naheliegend, er nimmt einfach die Bibel zur Hand und dann kann man lesen, was Verfolgung bedeutet. Also da ist Maske tragen eine Lust, weil nicht jeder hat ein Antlitz, das einen so erfreut wie euers. Aber das ist wieder was anderes. Also, Verfolgungslage. Unter Tränen oder in großer Notlage. Und dann sagt er, das ist bitter, ihr werdet mich nicht wiedersehen. Ich habe euch den Willen Gottes verkündet, ohne auch nur das Geringste zu verschweigen. Paulus hat immer mit offenen Karten gespielt. Wenn immer er gesprochen hat, er war immer durchgängig und ehrlich. Da war keine zweite Botschaft so oder irgendein Taktieren. Paulus war klar und deutlich. Ich habe euch den Willen Gottes verkündet, ohne auch nur das Geringste zu verschweigen. Und jetzt aufgepasst. Das richtet sich an die heute sich hier vorstellenden, möglicherweise neuen Gemeindeleiter. Wort, das mir auch vor vielen Jahren sehr wichtig geworden ist. Paulus spricht, hütet euch selbst und die Herde. Passt auf die Herde auf und passt auf euch auf. Hütet euch selbst und die Herde, die euch der Heilige Geist anvertraut hat. Seid Hirten der Gemeinde, die Gott sich durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben hat. Es ist Gottes Gemeinde, es ist nicht eure Gemeinde als Hirten, aber hütet sie, das ist euer Auftrag. Hütet euch selbst und die Herde, die euch der Heilige Geist anvertraut hat. Seid Hirten der Gemeinde. Und jetzt möchte ich eure Performance sehen. Wir machen jetzt einen Zeitsprung, eine kleine Zeitreise von den Zeiten des Paulus, 50, 60 nach Christus, in das Jahr 1991, in die kleine Stadt am Rande des Schwarzwaldes, nach Nagold. Wir wechseln den Ort des Geschehens. Wir sind jetzt hier, aber eben vor 30 Jahren. Wir schreiben das Jahr 1991. Eine kleine Gruppe junger Christen, Glieder einiger Hauskreise hier in Nagold verteilt, die hier in der Stadt zusammenkamen. Aus der Zeit sind noch einige hier. Ich gucke da ganz scharf Gerlinde an. Wunderbar, dass du auch noch da bist. Ja, wir waren hier und wir kamen zusammen und haben uns getroffen, um das Wort Gottes zu lesen, um Gemeinschaft zu haben, um ja, voneinander zu lernen. Wir haben Zelturlaube zusammen gemacht, wir haben das Evangelium auf die Straße getragen, wir haben viel Blödsinn gemacht. Tolle Sachen waren dabei. Wir haben mit Jugend, mit einer Mission zusammen Pantomimen aufgeführt auf dem Schlossberg. Und das war, also, wir waren eben eine junge Gemeinde. Ne? Heute würde man vielleicht eher in der Post essen gehen oder so, wenn man irgendwie das nötige Kleingeld hat. Es war eine intensive Zeit für die Leute damals. Zwar gab es in der Stadt Nagold bereits Gemeinden, aber keine schien geeignet gewesen zu sein, uns jungen Leuten damals eine Heimat zu werden. Und dann haben wir uns entschlossen, das ging jetzt nicht so von heute auf morgen, das war ein länger währender Prozess, haben wir uns entschlossen, wir gründen eine Gemeinde. Wir treffen uns als Gemeinde. Und warum denn nicht? 1991, also vergegenwärtigt euch das mal ein bisschen, war eine Zeit großer Umbrüche, auch gesellschaftlich, nicht nur in den Gemeinden. Es war die Zeit, als der eiserne Vorhang fiel und Menschen aus dem Osten des frisch vereinten Deutschlands auch hierher kam. Es änderte sich etwas. Es war etwas im Umbruch. Was zusammengehörte, fing an zusammenzuwachsen, wie Willy Brandt es damals formuliert hat. Zwei politische Begriffe, mit denen der sowjetische Generalsekretär Gorbatschow damals sein politisches Programm überschrieben hatte, waren auch in aller Munde. Erinnert ihr euch noch? Gibt es noch welche, die sich daran erinnern? Glasnost und Perestroika, Offenheit und Umgestaltung. Die Scorpions aus Hannover, meiner Heimatstadt, sangen The Wind of Change. Eine neue Zeit, ein großer gesellschaftlicher Wandel schien sich Bahn zu brechen. Es lag da irgendetwas in der Luft, auch für uns junge Christen. Da hat irgendwie etwas in uns gewirkt. Auch in vielen Gemeinden machte sich ein Hunger nach Veränderung breit, ein Hunger nach dem gelebten Wort Gottes, ein Hunger nach dem echten und ursprünglichen. Was ist da wirklich gemeint? Da war ein unbeschreibliches, also ich möchte das so beschreiben, wirklich unbeschreiblich, ein unbeschreibliches Verlangen, die Kraftwirkungen Gottes zu erfahren. War das Bedürfnis da, in geschwisterlicher Offenheit eine Gemeinde zu gestalten. Wir waren wie der Wein, der nicht in die alten Schläuche passte. Wir haben seinerzeit den klaren Auftrag gesehen, uns in Nagold als Gemeinde zu organisieren. Dazu haben wir den Rat weiser Männer eingeholt. Das klingt jetzt so, die weisen Männer. Ja, da waren ein paar, die kannten wir. Da war ein Ostfriese dabei, so ein richtiger Prediger, der so uns gesagt hat, wo der Hammer hängt. Dann gab es in Altensteig den Gerd Kirschemann. Der hat auch gesagt, na, wenn er schon macht, dann helfe ich euch, damit das nicht ganz schlimm wird, was ihr da vorhabt. Also das war einfach eine ganz bewegende Zeit und auch eine Zeit der Entscheidungen. Diese weisen Männer haben uns nicht direkt gesagt und vorgeschrieben, was es dabei zu tun oder zu beachten gilt. Wäre ja einfach gewesen. Nimmst ein Buch, How to Do, und dann erfüllst du 10 Punkte, machst einen Haken dran, Gemeinde, fertig. Nein, so war es nicht. Wir haben uns darauf hingewiesen, sanft, schaut in der Schrift, schaut, wie es andere gemacht haben, schaut, wo die anderen Probleme hatten. Und da musste man viel reden, viel beten, viel fragen und viel Rückmeldung geben. Und das hat uns in gewisser Hinsicht zusammengebracht, zusammengeschweißt. Uns ging es ähnlich wie bei Paulus. Uns ging es um Jesus Christus. Daher auch der Name für unsere Gemeinde. Und uns war eben wichtig, dass unser Etikett schnell zeigt, was drin ist. Christus. Worauf die Betonung liegt. Und sie liegt auf Christus. Deswegen Christusgemeinde Nagold. Natürlich haben wir seinerzeit auch andere Namen in Erwägung gezogen. Die wollen mir gar nicht mehr einfallen. Irgendwelche Konzepte, die irgendwie Stadt, Mission und also da gab es vieles. Andere haben das so gemacht. Das ist nicht verurteilend, also in keiner Weise. Aber für uns war damals wichtig, wir wollen Christus drin haben. Im Mittelpunkt. Im Zentrum. Wir sind die Christusgemeinde Nagold. Das sind wir seither geblieben und das sollte auch so bleiben. In unseren Anfängen haben wir uns dort zum Gottesdienst getroffen, wo es am meisten Platz gab. Das war das Wohnzimmer von Uwe und Elke Matuschek, also da in Jettingen oben. Die dabei waren, der Jürgen Seig da hinten sitzt er, du warst ja auch dabei, kennst das ja alles, mit einer selbstgezimmerten Kanzel. Uwe hat das zusammengeschraubt, die hat immer gewackelt, die war schwarz angestrichen, fand ich nicht so optimal, Uwe, wenn du zu Hause zugucken solltest, aber in roten oder bunten Lettern, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, stand Jesus drauf. Auch wieder der Dreh- und Angelpunkt unserer Gemeindearbeit. Paulus hat sich seinerzeit, das haben wir gehört, einen Raum gemietet von einem gewissen Tyrannus, hat dort 2 Jahre lang gepredigt. Wir waren zeitweise im katholischen Gemeindezentrum, also im Kernen oben, bis die spitz gekriegt haben, was da abgeht. Dann hat das dann auch aufgehört. Das war dann nicht willkommen, dass dort freie evangelische Christen im katholischen Gemeindezentrum Gottesdienst feierten. Da mussten eben unsere Wohnzimmer wieder ran. Da waren wir dann bei einer Eva Hecker, Das war auch im Kernen. Die hatte so ein schönes, langes Wohnzimmer unterm Dach. Das hat uns manchmal demütig gemacht, weil wenn man sich aufs Sofa gesetzt hat, konntest du nicht stehen. Und es war eine ganz besondere Zeit. In dieser Zeit galt es vor allem, die Grundlagen für unsere Gemeinde zu legen. Eine Leitung musste gebildet werden. Wir wollten ja auch irgendwie das richtig machen. Verantwortung musste verteilt werden. Wer macht was? Wer macht wann was? Reichen die Finanzen? Wichtige Fragen. Also die Fragen haben wir heute noch, reichen die Finanzen? Und heute bewegt uns auch wieder die Frage, wie geht das mit der Leitung weiter? Also das sind Fragen, die haben wir damals für uns beantwortet. Heute werden die Antworten ein bisschen modifiziert, aber sie gehen in dieselbe Richtung. Es dreht sich um Jesus und es dreht sich um Verantwortung und es dreht sich um Führung für Schutzbefohlene, die Gemeinde zu hüten. Was die Finanzen betrifft, erinnere ich mich noch, da haben wir so eine Freizeit gemacht, Hauskreisfreizeit hieß das damals noch, und haben wir gesagt, wenn wir Gemeinde machen, kostet das Geld. Wie viel ist denn jeder von euch bereit, also ging es denn ans Eingemachte, monatlich zu geben, weil wir werden Kosten haben, zu geben, so dass er praktisch nicht ausziehen muss zu Hause und aber irgendwie die Gemeinde, das ist ja diese Spannungsbreite, und hat jeder einen Betrag draufgeschrieben, haben wir in so einem rumgehenden Hut oder in die Kiste, das weiß ich nicht mehr so, rumgehen lassen, dann haben wir zusammengezählt, haben wir mir eine Miste, alles aus der Kiste. Es reicht. Also jeder hat ordentlich im Rahmen seiner Verhältnisse seine Finanzen dargelegt. Hinterher dann hat der ein oder andere das dann auch vergessen, was er da draufgeschrieben hat. Hat mehr eingezahlt, also das sind jetzt nur so Anekdoten am Rande. Da wurde Glauben praktisch. Ne, das ist nicht nur irgendwie so, wir sollten mal über den 10. reden oder über den 20. oder über was auch immer, sondern da wollten wir wissen, wie ist das mit der Kohle? Und haben wir Bibelarbeiten gemacht zu dem Thema und haben festgestellt, dass der 10. alt ist und es auf was Besseres gilt. Sei es drum, das ist eine andere Predigt. Und wer waren wir? Wir waren irgendwelche Heinzens und Jochens und wie sie alle heißen, Bauingenieure, Krankenpfleger, Beamte, Sekretärinnen, also Menschen aus der Lebensmitte, Leute im Berufen, mit Familie. Also wenn ich mir das heute vorstelle, 4 Kinder, eine Frau und Gemeindearbeit. Also wenn ich denke, heute bin ich Rentner und habe auch keine Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wie das damals ging. Und zwischendrin noch ein Haus gebaut. Aber sei es drum, dreht sich um Gemeinde. Wir haben uns viel aufgeladen damals. War es zu viel? Ich denke nicht. Gott lädt einen nur so viel auf, wie er zu tragen vermag. Das ist ein Trost. Also Jesu Zusagen sind in der Regel wahr. Also ich habe da noch nichts anderes. Manches kann man hinterfragen oder müsste man genauer hingucken, aber er lädt einem nur so viel auf, wie man zu tragen vermag. Wenn man zu viel auf den Schultern hat, hat man möglicherweise selber noch ein bisschen nachgeholfen. Das kommt nicht gut. Also wir konnten das damals tragen. Die Gemeinde... Weil wir heute aufgefordert werden, eine neue Gemeindeleitung zu wählen, möchte ich euch nahebringen, was uns damals als Gemeindeleiter wichtig und von Bedeutung war. Also uns war ziemlich schnell klar, die Gemeinde wird nicht von einem und schon gar nicht von dem einen geleitet. Das ist kein biblisches Konzept. Im Neuen Testament wird von Hirten immer in der Mehrzahl gesprochen. Das lateinische Wort für Hirte ist Lateiner Asterix Pastor. Ne? Pastor. Also wenn man in den lateinisch sprechenden Ländern oder romanisch geprägten Ländern vom Pastor spricht, dann hat das eine Doppelbedeutung, weil da sieht man dann oft den Mann mit dem Hut und den Schafen auf dem Acker stehen. Das ist der Pastor. Also das ist bei uns anders. Also sprachlich hat sich das anders entwickelt und wir haben mit dem Begriff Pastor sicherlich andere Assoziationen. Pastoren sind die, die ihre Schafe weiden und zum frischen Wasser führen. Das war unsere Aufgabe. Und Gemeindeleitung ist immer ein Team. Und was die Größe betrifft, sie soll eigentlich nur der Größe der Gemeinde entsprechen. Eine große Gemeinde hat mehr Leiter, eine kleine Gemeinde hat kleinere Leiter. Na, das ist ja weh. Die Gemeindeleitung ist eine Dienstgemeinschaft, das war unser Selbstverständnis. Wir haben damals den Dienst gesehen, nicht uns, das dürft ihr mir glauben. Wir haben die Menschen, die Brüder und Schwestern, die mit uns unterwegs waren, im Blick gehabt. Das war, da habe ich persönlich viel gelernt über Demut, wo ich irgendwie mit vorgefassten Meinungen auf Leute zugegangen bin und hinterher sagen musste, da habe ich falsch gedacht. Diese Dienstgemeinschaft hat auch dazu geführt, dass die Gemeinde beseelsorgt wurde, das Evangelium gelehrt wurde und für Ordnung gesorgt wurde. Das ist die Aufgabe der Gemeindeleitung. Das Gegenmodell wäre eine Gemeinschaft von Herrschenden, von Managern, die im Sinne eines Aufsichtsrats vorschreiben, bestimmen und festlegen, was andere tun sollen. Wenn ihr den Eindruck habt, dass das so wird, dann ist es das nicht. Also Gemeinde kann man nicht managen. Also man kann natürlich irgendwelche Seminare besuchen, wo bestimmte Prinzipien einem nahegebracht werden. Aber wenn man jetzt irgendwie nach einem Management-Handbuch auf Seite 20, Problem F, das macht man so, Haken dran, so funktioniert das nicht. Weil Gemeindeleitung funktioniert nur, das nehmt mit, ihr Kandidaten, geht nur auf Augenhöhe und in Demut und in sich selbst zurücknehmen, nicht wichtig sein. Wer wichtig werden will, muss im Keller aufräumen. Und eine ganz wesentliche Erkenntnis seiner Zeit, das haben auch die alten weisen Männer bestätigt, die Gemeindeleitung bildet sich aus der Gemeinde heraus, aus eigenen Leuten, aus Leuten, die wir kennen, die möglicherweise auch was zu verlieren haben, wenn sie das tun. Also im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, klingt das etwa so: Das sind Leute, an denen nichts auszusetzen ist, die nüchtern, besonnen und ehrbar sind. Leute, die bekannt sind für ihre Gastfreiheit und lehren können. Ferner keine Trinker oder gewalttätige Menschen sind, sondern freundlich und friedliebend. Es sollen Leute sein, die nicht am Geld hängen, die es verstehen, ein gutes Familienleben zu führen und nicht unbedingt neu bekehrt sein sollten. Auch außerhalb der Gemeinde müssen solche Leute in einem guten Ruf stehen. Man sollte nichts Belastendes über ihr Vorleben erzählen können. Wow, haben wir da noch eine Leiche im Keller oder so. Also das klingt jetzt alles sehr mahnend, aber das sind Kriterien, denen man sich durchaus stellen sollte, wenn man ein solches Amt anstrebt. Das ist jetzt kein Witz, es gilt. Die Gemeindeleitung trägt dafür Sorge, dass wir alle mündige Jesus-Nachfolger werden und bleiben. Darum ging es Paulus und das sollte uns bei der Gemeindeleiterwahl auch wichtig sein. Paulus schrieb der Gemeinde in Ephesus über die Gemeindeleiter in Kapitel 4 um Vers 11 rum an die Gemeindeleiter. Ihre Aufgabe ist es, das Volk Gottes zu seinem Dienst bereit zu machen und den Leib Christi aufzubauen. Das ist die Aufgabe der Gemeindeleiter. Das Volk Gottes zu seinem Dienst bereit zu machen. Also alles zur Verfügung zu stellen, zu fördern, alles was da ist. Das ist Aufgabe der Gemeindeleitung, den Leib aufzubauen. Und dann schreibt Paulus ein paar Verse weiter: Wir sind dann nicht mehr Kinder, die von jeder beliebigen Behauptung umhergeworfen werden, wie ein Schiff vom Wind und Wellen. Wer unmündig ist, wird das Opfer betrügerischer Menschen, die andere durch falsche Vorspiegelungen auf Irrwege locken. Ich kannte das, aber das hat mich irgendwie wieder, gerade in dieser Zeit, wo Fake News die Runde machen oder so, ist es gut, einfach gut im Wort fundiert zu sein und einen festen Grund zu haben, auf den wir stehen. Und es ist gut, eine Gemeindeleitung zu haben, die die Dinge richtig darlegt, damit wir nicht, wir, das Volk Gottes, auf Irrwege kommen und irgendwelchen betrügerischen Harris hinterherlaufen. Also ich meine da durchaus auch Leute in der geistlichen Welt. Und dafür trägt Gemeindeleitung Sorge, dass solches nicht passiert. Ich komme jetzt gleich zum Ende. Im Mai 92 haben wir dann die Gemeindegründung vollzogen. Das war so ein Prozess, der sich hinzog. Und wir haben dann angefangen, die Gemeinde zu bauen und auch zu leiten. Ich war einer von den Gemeindeleitern, wer das nicht weiß. Wir haben uns den Luxus geleistet, einen ausgebildeten Theologen einzustellen, zunächst in Teilzeit, Fritz-Martin Gutbrot. Er wurde gleichberechtigter Gemeindeleiter. Also seine Stimme zählte nicht mehr als die eines anderen innerhalb des Leitungskreises, als die eines jeden anderen. Wir haben alle Entscheidungen gemeinsam getroffen, auch in Rückkopplung mit der Gemeinde. Die das miterlebt haben, die wissen das. Das war manchmal zäh, aber es war immer gut. Es hat uns nämlich zusammengebracht. Es gab weder Gerangel um Führungsansprüche in der Leitung, noch ging es um die Frage, wer von uns der Wichtigere sei. Wir haben beherzigt, was Paulus den Ältesten der Gemeinde in Ephesus angewiesen hatte. Hütet die Herde, die euch der Heilige Geist anvertraut hat. Hütet die Herde. Das ist der Kernauftrag jeglicher Gemeindeleitung. Und uns als Gemeinde ging es im Wesentlichen um das, was Paulus den Ephesern damals schrieb. Wir als Gemeinde wollen zur Wahrheit stehen. Das galt für die Leitung wie für die Gemeinde, die uns Gott bekannt gemacht hat und in Liebe zusammenhalten. Wir wollen zur Wahrheit stehen, die Gott uns bekannt gemacht hat, und in Liebe zusammenstehen und zusammenhalten. So werden wir in allem zu Christus emporwachsen, weil das ist unser Ziel, zu Christus emporwachsen, der unser Haupt ist. Von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Körper und baut sich durch die Liebe auf. Paulus hat Christus in den Mittelpunkt gestellt, seine Kraft und seine Liebe. Und ich wünsche der neuen Gemeindeleitung, dass sie es versteht, die Gemeinde zu hüten und es versteht, die Gemeinde voranzubringen in liebevoller Weise. Amen.